Generationen enthält. Und das Rosenkranzfest von Albrecht Dürer ist eines der bekanntesten Bilder in der Prager Nationalgalerie. Wer sich das Renaissance-Gemälde anschauen möchte, sollte sich beeilen, denn das Werk wird schon bald nicht mehr gezeigt, da es gründlich restauriert wird. Wir bringen ein Gespräch dazu mit der Generaldirektorin der Nationalgalerie, Olga Kotková. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Daniela Hunigmann.
Die Nachrichten.
Am Mittwoch sind die Smogwarnungen in Tschechien aufgehoben worden. Für Prag und den Kreis Mittelböhmen hatte sie seit Dienstag gegolten, im Kreis Ústí nad Labem sogar schon seit vergangener Woche Donnerstag. Grund für die Maßnahme des Hydrometeorologischen Instituts war die höhere Ozonkonzentration in der Troposphäre. Mit der Smogwarnung war die Empfehlung verbunden, dass Kleinkinder und chronisch Kranke sowie ältere Menschen körperliche Anstrengungen vermeiden sollten. Die Meteorologen betonten am Mittwoch, dass nun zwar keine Smoglage mehr, aber immer noch eine Hitzewarnung in Tschechien gelte. In dem Korruptionsfall rund um das Fakultätskrankenhaus Bulovka in Prag hat die Staatsanwaltschaft 6 Anklagen erhoben. 5 richten sich gegen Einzelpersonen und eine gegen eine Rechtsperson. Darüber informierte die Oberstaatsanwaltschaft Prag am Donnerstag auf ihrer Website. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die öffentliche Ausschreibung zum Kauf eines Linearbeschleunigers für 160 Millionen Kronen, das sind 6,6 Millionen Euro. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Vorteilsnahme, Veruntreuung, Bestechung und Behinderung der Justiz. Am Mittwochnachmittag ist die internationale Fahrradstaffel in Prag eingetroffen, die zur UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya unterwegs ist. Die Initiative COP Bike Ride war nach der letzten Konferenz im brasilianischen Belém aufgebrochen und führt ein Dokument mit 10 Vorschlägen zur Unterstützung des Fahrradverkehrs mit sich. Dies soll in Antalya übergeben werden, wenn die COP31 dort vom 9. bis 20. November stattfindet. Die stellvertretende Oberbürgermeisterin Jana Komorskova übergab der Gruppe am Mittwoch einen offiziellen Unterstützerbrief des Prager Magistrats. Der Kurzfilm Volklore der tschechischen Regisseurin Viktorie Stepanova ist einer der Gewinner der diesjährigen Studenten-Oscars. Er wurde unter die 3 Gewinner der Kategorie Alternativ experimentell gewählt. Aber erst bei der Verleihung der Student Academy Awards am 14. September wird bekannt gegeben, in welcher Reihenfolge sich die 3 ausgewählten Filme platzieren. Volklore ist ein 16-minütiger Video-Essay, in dem eine fiktive Influencerin die Folklore Mehrens erklärt. Mit dem Erfolg beim Studenten-Oscar geht das Werk automatisch ins Rennen der Kurzfilmkategorie für die 99. Oscar-Verleihung im März kommenden Jahres. Der bestbezahlte tschechische Sportler bleibt Eishockeystürmer David Pastrňák. Dies geht aus der aktuellen Rangliste des tschechischen Ablegers des Forbes-Magazins hervor, die Pastrňák nun schon das 3. Jahr in Folge anführt. Der Star der Boston Bruins verdiente demnach in der vergangenen Saison umgerechnet 11,4 Millionen Euro. Unter den ersten 10 der bestbezahlten tschechischen Sportler befinden sich gleich 8 Eishockeyspieler sowie 2 Fußballer. Die höchstplatzierte Frau ist Tennisspielerin Karolina Muchova auf Platz 19. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Freitag wird es in Tschechien nicht mehr tropisch heiß sein. Bei heiterer bis wolkiger Wetterlage gibt es Tageshöchsttemperaturen von 24 bis 28 Grad. Nur in Südmähren können örtlich 30 Grad erreicht werden.
Danke, Daniela, für die Nachrichten. Ein anderer Spielstil, das ist sicher die Idee dahinter, dass der spanische Trainer Santi Denia die tschechische Fußballnationalmannschaft übernommen hat. Der Coach hat sich vergangene Woche bei einer Sonderpressekonferenz des Verbandes vorgestellt. Tiljansa weiß mehr.
Santi Denia, Spain, Olympic Champions.
Vor 2 Jahren holte Santi Denia mit dem spanischen Olympia-Fußballteam die Goldmedaille. Es war ein weiterer großer Erfolg für den Coach, der zu aktiven Zeiten unter anderem bei Atletico Madrid spielte. Renommiert wurde Denia aber besonders nach seiner aktiven Karriere, nämlich als Trainer unterschiedlicher Jugendnationalteams Spaniens. Er holte mit der U17 und mit der U19 jeweils den EM-Titel. Mit der U21 wurde er Vize-Europameister. Jetzt beginnt für ihn eine neue Aufgabe.
I am Santi Denia. I am a new coach of the national team. Vamos, Česko!
Er sei der neue Nationaltrainer Tschechiens, Vamos Česko. So hat sich Santi Denia vergangene Woche im Video des Fußballverbandes Fatscher vorgestellt, um anschließend erstmals auf die Fragen der hiesigen Journalisten zu antworten. Etwa danach, wie er den tschechischen Fußball sehe, nachdem das Nationalteam im Juni bei der WM keinen einzigen Sieg einfahren konnte und in der Vorrunde ausschied.
The football in Tschechien has not a problem.
Der Fußball in Tschechien hat kein allgemeines Problem, er ist stark. Für uns Trainer ist es entscheidend, die richtigen Spieler auszusuchen und das Profil des Teams zu wählen. Wir wollen uns sicher verbessern. Es geht vor allem um Details, die auf höchstem Niveau den Unterschied ausmachen. Mental sind die tschechischen Spieler stark und wir müssen das Beste aus ihnen herausholen.
Dass nun ein Ausländer das Nationalteam übernimmt, ist eine Revolution im tschechischen Fußball. Immer wieder einmal stand das zur Diskussion, zuletzt Anfang des Jahres. Damals wurde ein Trainer für die Playoffs zur WM und das anschließende Championat gesucht. Sogar Jürgen Klinsmann wurde mit der tschechischen Elf in Verbindung gebracht. Doch kurzfristig entschied man sich wieder für eine tschechische Lösung, den Trainerveteranen Miroslav Koubek. Zwar gelang es dem 74-jährigen Coach, das tschechische Team erstmals nach 20 Jahren wieder zu einer WM zu führen, doch dort konnte es nicht überzeugen, weder den Ergebnissen nach und schon gar nicht vom Spielerischen her. Koubek trat nach dem frühen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft von seinem Amt zurück. Und die Verbandsführung war dann zu einer großen Veränderung bereit. Pavel Nedvěd ist der Manager der Nationalmannschaft.
Wir haben eine Persönlichkeit mit internationalen Erfahrungen gesucht, die uns weiterbringen kann. Und wir wollen gemeinsam ein Umfeld aufbauen, das zusammen an einer langfristigen Vision arbeiten wird.
Erstmals wurde Denia aber nur mit einem Vertrag für 2 Jahre ausgestattet, also bis zur nächsten Europameisterschaft. Der Kontrakt kann jedoch verlängert werden. Ausländische Trainer haben es im tschechischen Spitzenfußball bisher häufig schwer gehabt. Eines der ersten Beispiele war Mitte der 1990er Jahre Jürgen Sundermann. Der Deutsche führte Sparta Prag zwar zum Titel und startete auch gut in die folgende Saison, dennoch wurde er abberufen. Unter anderem war immer auch die Sprachbarriere hinderlich. Der tschechische Rekordmeister Sparta hat aber mit dem aktuellen Trainer Brian Priske aus Dänemark auch schon das Gegenteil bewiesen. Nationaltrainer Denia kommuniziert auf Englisch. Aber sein Staff solle nicht nur aus Spaniern bestehen, sondern auch aus Tschechen, betont der Neue. Direkter Assistent ist indes Pablo Amo. Beide wollen sich so schnell wie möglich hier im Land einleben und mit der Fußballliga vertraut machen.
Ich habe mir die Begegnungen des ersten Ligaspieltags angeschaut. Es ist sehr wichtig, die Begegnungen zu sehen, die Spieler zu sichten und die erste Liga aufzusaugen, in der ja die meisten aus dem Nationalkader antreten. Es geht nicht nur um Sparta oder Slavia Prag, sondern wir wollen alle Vereine und alle Stadien besuchen.
We want to visit all stadiums in Czech Republic.
So der 52-jährige Chefcoach. Santi Denia hat in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre im Übrigen mit einem Tschechen zusammen bei Atletico Madrid gespielt. Es ist Radek Babel. Er hält große Stücke auf seinen alten Bekannten.
Ich habe Denia als tadellosen Typen, Kumpel und Mitspieler kennengelernt. Er ist aufrichtig, verantwortungsvoll und fleißig. Und wie ich ihn in seiner Karriere als Spieler und Trainer erlebt habe, adeln ihn diese Tugenden im privaten wie im Arbeitsleben. Wir können sicher erwarten, dass die Nationalmannschaft mehr spielerische Elemente zeigen wird und sich dem annähert, wie in Spanien Fußball gespielt wird.
Die Zeit drängt allerdings, denn schon Ende September steht die Nations League an. Tschechien ist in dieser Liga neu in die erste Division aufgestiegen und wird sich zum Auftakt mit Kroatien und England messen. Dritter Gegner in der Gruppe ist Spanien. Für den Nia dann ein besonders pikantes Duell.
Italiens war das mit einem Bericht über den neuen Trainer der tschechischen Fußballnationalmannschaft Santi Denia. Auf dem Wenzelsplatz in Prag wurde am Mittwoch eine Zeitkapsel für nachfolgende Generationen in der Erde vergraben. Warum sie dort liegt und was sich dahinter befindet, verrät Margareta Kachlikova.
Aktuelle Zeitungen, Banknoten oder Postkarten, all das enthält die Zeitkapsel, die im Zuge der Bauarbeiten für die neue Straßenbahntrasse auf dem Prager Wenzelsplatz unter der Erdoberfläche verborgen wurde. Für zukünftige Generationen soll sie ein Zeugnis der heutigen Zeit sein. Sie findet das nett, sagt die Passantin Marie Vanyasova. Falls sich irgendwann wieder jemand dazu entschließe, auf dem Wenzelsplatz ein Loch zu buddeln und die Kapsel herauszuholen, ergebe das auf jeden Fall Sinn, meint die Frau, die jeden Tag hier ihren Arbeitsweg hat. Wenn sie selbst die Möglichkeit hätte, etwas zu einer solchen Kapsel beizutragen, was würde sie hineintun?
Vielleicht ein paar Fotos, wie der Wenzelsplatz vor dem Umbau aussah, jetzt während des Umbaus. Vielleicht würde ich eine Zeitung von heute hineintun, damit die Leute wissen, was los war.
Tatsächlich enthält die Kapsel aktuelle Zeitungen von dieser Woche. Hineingelegt hat sie Monika Vlková, die Direktorin des Vereins der Prager Neustadt.
Es ist ein Klassiker bei einer Zeitkapsel. Man versucht, ein Stück der Gegenwart für die Zukunft zu konservieren. In der Kapsel befinden sich rund 30 verschiedene Gegenstände. Darunter sind viele Botschaften, Münzen, verschiedene Logos, T-Shirts und diverse Kleinigkeiten, wie etwa Spiele. Natürlich haben wir auch einen Brief an nachfolgende Generationen beigelegt.
Neben diesen Klassikern wurden auch weniger übliche Sachen wie Polizeiaufnäher, Manschettenknöpfe und ein Bierglas in der Erde vergraben. Monika Vlková führt aus.
Wir haben außerdem ein rund 20-seitiges Dokument mit dem Titel Das Jahr 2026, Botschaft vom Wenzelsplatz beigefügt, in dem wir die aktuelle Epoche beschreiben. Wir schildern darin, was wir gerade erleben, wie die politische Situation aussieht, was die Dinge kosten, wie wir uns amüsieren, wie wir lesen und dass wir mittlerweile fast alles im Internet kaufen. Kurz gesagt, wie das Leben in dieser Zeit aussieht.
Die Plastikkiste mit den Gegenständen liegt seit dem Mittwoch etwa 1,5 Meter tief unter der im Bau befindlichen Straßenbahntrasse. Diese soll in 10 Monaten in Betrieb genommen werden. Laut Daniel Schabig, dem Sprecher der Prager Verkehrsbetriebe, ist die Oberfläche in einigen Abschnitten des Wenzelsplatzes bereits hergerichtet und die ersten Bäume gepflanzt.
An anderen Stellen fangen wir dagegen gerade erst an. Die Arbeiten sind so getaktet, dass der obere Teil des Wenzelsplatzes Ende Juni 2027 zur Verfügung steht und der Straßenbahnverkehr gestartet werden kann.
Der Bau der rund 500 Meter langen Straßenbahnstrecke inklusive Umgestaltung der Gegend wird insgesamt rund 42 Millionen Euro kosten.
Margareta Kachlikova war das mit einem Bericht über die Zeitkapsel, die auf dem Prager Wenzelsplatz für nachfolgende Generationen in der Erde vergraben wurde. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Albrecht Dürers Rosenkranzfest ist ein ikonisches Bild und vermutlich auch das bekannteste Gemälde in der Dauerausstellung Alte Meister auf der Prager Burg. Die Nationalgalerie lässt das einzigartige Renaissancewerk bald restaurieren. Olga Kotková ist Generaldirektorin der Nationalgalerie Prag und erläutert im Interview die Bedeutung des Werks und das Ziel der Restaurierungsarbeiten. Frau Kotková, das Rosenkranzfest von Albrecht Dürer wird bald schon restauriert. Wie ist das Gemälde entstanden? Es war ein Auftragswerk.
Ja, ich muss sagen, das Gemälde hat also eine lange Geschichte. Und das ist immer, wie das ist mit Menschen. Die alte Geschichte sieht man. Ja, das Bild war damals gemalt wie die Kirche San Bartolomeo in Venedig. Und was ist klar bis heute, es ist einfach so, das Klima in Venedig sehr feucht und salzig ist. Und natürlich, das war auch Grund, warum von Anfang das Bild war in schlechten Konditionen. Und das sieht man bis heute. Und was passierte später? Im Jahr 1606 wollte das Kaiser Rudolf II. Für seine Prager Sammlung auf der Prager Burg kaufen. Und vor diesem Einkauf, sogar im Jahr 1606, wurde schon damals heimlich restauriert. Das wissen wir schon. Das war quasi um das Bild, sagen wir, neu und schön malen, noch einmal renovieren. So, das war schon die erste Restauration. Und dann im 19. Jahrhundert, damals war das Bild, das Rosenkranzfestbild, in Strahov-Kloster hier im Park. Und damals, der Abt wollte das wieder neu restaurieren lassen. Er fragte seinen Freund Johann Gruss der Ältere aus Leitmeritz, das Bild zu reparieren. Und was kann ich dazu sagen? Johann Gruss war, sagen wir, also ein normaler Maler aus Leitmeritz, aber keine große Stern. Und das leider war so, schauen Sie das Bild mit mir an. Ja, das ist quasi die Madonna, das Kind, der Papst, der Engel, das ist quasi, ich würde sagen, gut und schön gemalt. Aber Johann Gruss war damals sehr in eilig. Er musste die ganze Reparatur in, sagen wir, in Zeitdruck zu fertig machen. Und damals, die untere Schnitte, diese Füllungen, waren nicht ganz trocken. Wir sehen das jetzt gerade. Hier überall sind quasi die kleine Insel von Malschichten. Das ist wirklich ein Problem, weil das Bild hat keine Flächenstruktur. Aber das ist, sehen Sie das gut mit mir an. Das ist quasi wie ein Relief. Und um dieses Problem zu lösen, wir machen jetzt also eine große Restaurierungsarbeit und das macht unser, ich würde sagen, Top-Restaurator, Herr Professor Bokorny. Aber weil wir haben nur, also das ist der einzige Gemälde von Albrecht Dürer, wir fragen um die Hilfe, die Kolleginnen und Kollegen aus Österreich, Italien und aus Deutschland mit also einer Rat, wie das weitermachen, also quasi das machen wie kommissionell.
Wird das Gemälde zuerst wie mit speziellen Geräten kontrolliert?
Genau, wir mussten schon, also das ist, was immer wir machen, wie zuerst. Wir haben schon verschiedene Analysen gemacht und das Gott sei Dank, das ist schon fast alles fertig. Wir haben auch das finanzielle Mittel aus Kulturministerium hier in Prag. Und dann schon vor wenigen Jahren, wir haben also eine internationale EU-Forschungsprojekte gekriegt und ich kann sagen, alle diese Hightech war schon benutzt, so quasi wir wissen, ich würde sagen, fast alles über dieses Bild.
Über das Material und genau, die Zusammensetzung und die Farben und so.
Die Farben, wir haben schon die chemische Analyse, das alles ist schon fertig. Wir wissen immer alles über diese Holzbretter, das ist eine Pappelholz. Und das ist auch ein Problem, weil Pappelholz ist sehr unstabil, ja. Und so quasi, wir wissen schon über diese Grundierung, fast alles nur, das gibt nur immer kleine Sachen, dass wir brauchen noch also eine Analyse machen und das machen wir jetzt im September. Und dann wird schon das Bild wirklich restauriert und wir haben schon also eine Meeting mit einer dieser internationalen Kommission, also die allerbesten Experten von ganz Europa kommen nach Prag.
Das Bild ist bestimmt international berühmt. Kommen Leute extra wegen Dürer nach Prag?
Ja, natürlich, das kommen extra viel. Nur dieses Bild bei uns zu sehen, aber jetzt, wir sagen wirklich, schade, schade. Aber wir machen noch also verschiedene, ich würde sagen, Möglichkeiten. Wir planen das alle zusammen. Vielleicht, das kommt eine Möglichkeit, hier oder da, also ein Bild in dieser Periode zu sehen. Aber ja, Sie haben recht, viele Leute aus Deutschland, aus Österreich, auch aus Amerika, die kommen extra, um Rosenkranzfest zu sehen.
Es ist bekannt, dass Dürer auch sich selbst da gemalt hat.
Ja, genau. Gucken Sie, das ist dieser Mann mit blonden Locken. Er war sehr stolz an seine Haare, hat verschiedene Notizen über seine Haare geschrieben. Gucken Sie, wie er steht, stolz. Hat also eine in Händen eine Cartolino, eine Zettelchen, wo steht Albertus Dürer Germanus Quinquemestri 15.6 gemacht. Also er war wirklich sehr stolz und er schrieb also einen Brief an seinen Freund Willibald Bergheimer und er schrieb, das sind die Wörter jetzt Worte von Albrecht Dürer, das ist das beste Marienbild in ganzen Land. Ganzen Land bedeutet nowadays Italien. Ja. So stolz war er.
Sie haben über diese internationale Zusammenarbeit bei den Restaurierungsarbeiten gesprochen. Kommen die Restauratoren regelmäßig nach Prag oder in die Werkstatt? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn da ein ganzes Team dabei ist?
Dann wir müssen immer also eine Meeting organisieren und dann die kommen und die bleiben, die wollen also alle Untersuchungen alleine sehen. Das geht immer, sie müssen das gut organisieren. Also sagen wir logistisch, das ist auch eine Herausforderung und damit wir wollen das wirklich alles extra gut planen und aber ich glaube, das schon klappt.
Was ist das Einzigartige an diesem Gemälde?
Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, Albrecht Dürer, das war einmal aus Nürnberg, heute in Bayern, aber er hat dieses Bild in Venedig gemalt, ja. Und das ist wirklich also ein Zusammenspiel, sagen wir, zwischen deutsche und venezianische Malerei. Und das ist sehr interessant, wie ein Deutscher damals im 16. Jahrhundert zum diesem Auftrag ist gekommen. Und Sie können mich fragen, warum? Mhm. Weil er hatte gute Kontakte. Also sagen wir guten Lobbyisten, quasi, ich würde sagen, und er hat diesen Auftrag gekriegt. Und ich muss sagen, die Konkurrenz in damals in Venedig war wirklich sehr stark. Mhm. Die Familie Bellinis und die anderen, die alle Beste, die Maler von Venedig kennen. Ja, aber trotzdem, Albrecht Dürer aus Nürnberg hat diesen Auftrag gekriegt. Und das ist für meine Seite, das ist so total interessant, dass das Spiel zwischen diese italienische und deutsche Malerei. Und dazu kommt auch noch etwas, was es ganz unikat ist, ist dieses malerische Spiel mit zwischen 16. Jahrhundert und 19. Jahrhundert, diese Übermalungen von Johannes Gruss.
Wurde es nochmals restauriert im 20. Jahrhundert oder quasi ein bisschen
in der Jahr 2006. Wir haben also das Bild quasi konserviert. Unser Restaurator Jiří Třeštík hat damals also alle diese kleinen Defekten restauriert. Aber für die große Restauration, was jetzt in Gang ist, ich muss sagen, wir mussten damals abwarten, weil wir mussten zuerst diese alle technische Analyse fertig machen und ich muss sagen, damals war noch nicht diese High-Technik, war noch nicht zugänglich.
Sie hörten ein Gespräch mit der Generaldirektorin der Prager Nationalgalerie, Olga Kotková. Das Rosenkranzfest von Albrecht Dürer ist noch bis Ende August in der Dauerausstellung der Nationalgalerie im Palais Schwarzenberg auf der Prager Burg zu sehen. Danach wird das Gemälde lange restauriert. Das Palais befindet sich auf dem Hradčína Platz Nummer 2 und ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Ви слухаєте Радіо Праг Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
Свої.
Головний український подкаст Чехії. Вітаю з вами Віталія Токарчук, і це подкаст «Свої». Сьогодні одразу до новин.
Посол України в Чехії Василь Зварич, ймовірно, обійме нову посаду. Військовозобов'язані українці не отримують тимчасовий захист в ЄС. Консульські послуги тепер недоступні для військовозобов'язаних без діючого військово-облікового документа. Далі про ці та інші події вже детальніше. Посол України в Чехії Василь Зварич обійме нову посаду в Міністерстві закордонних справ України, якщо це рішення ухвалить Кабмін. Він стане заступником